Ready to go.
Boah, jetzt habe ich dieses Brutzel in der Kehle.
Dass auch der Ausstellungsort mal kurz in einen Club verwandelt werden kann.
Bei der Eröffnung hatten wir ja DJ-Sets.
Was bleibt von uns dann? Von dem jetzigen uns sind wir die Antike der Zukunft.
Warum jetzt eigentlich Hyperion genau und so? Ja, und deine Antwort war?
Da steckt Hyper drin.
Ja, herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Podcast der Weserburg. Mein Name ist Ingo Klaus, ich bin Kurator am Haus. Heute ist der 1. August und ich freue mich bei hochsommerlichem Wetter, den Künstler Martin Reichmann begrüßen zu können. Hallo Martin.
Hallo Ingo.
Schön, dass du bei uns bist. Wir haben dich eingeladen, weil du aktuell hier in Bremen in der Weserburg auch mit einer Ausstellung zu sehen bist. Hyperion's Epiphysis, die ist noch bis September zu sehen. Und da gibt's eine Hintergrundgeschichte, denn im Jahr 2022 hast du deinen Abschluss gemacht hier in Bremen. Ja, der war kombiniert mit einer Preisverleihung. Der Karin-Holwig-Preis wird jedes Jahr verliehen in Bremen und ist der höchst dotierte Preis an deutschsprachigen Kunsthochschulen. Und dort wurde dir dieser Preis verliehen und der ist nicht nur hoch dotiert, sondern der ist kombiniert mit einer Einzelausstellung und die dürfen wir hier das erste Mal in der Weserburg ausrichten. Und wenn wir jetzt die 2 Jahre zurückschauen, wie war das für dich, als du erfahren hast, dass du den Preis bekommen hast? Wie funktioniert das überhaupt? Bist du angerufen worden?
Ja, ich habe einen Anruf gekriegt und ich fand das total surreal, weil ich natürlich überhaupt nicht damit gerechnet habe oder das in Erwägung gezogen habe. Ich hatte meine Favoriten im Kopf, die ich dachte, unter denen wird das ausgemacht und habe mich selber eher als so ein Underdog in dieser Ausstellung gesehen, der es auf gar keinen Fall kriegt. Und ja, das war eine nette Überraschung, aber auch irgendwie total komisch. Mein erster Impuls war zu sagen, das ist ein Scherz oder ich muss das jetzt irgendwie ablehnen, weil ich bin nicht der Richtige dafür.
Mhm. Und dann hattest du 2 Jahre Zeit in der Folge, auf diese Ausstellung hinzuarbeiten. Wir beide sind, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr sehr intensiv dabei gewesen. Wie würdest du deine Kunst beschreiben, wenn man dich fragen würde?
Ich würde sagen, es ist Bildhauerei. Im weiteren Sinne ist es eine Kunst, die versucht, nicht so auszusehen auf den ersten Blick, wie Kunst aussieht.
Ich kann das vielleicht mal beschreiben für die HörerInnen, wenn man den Raum betritt. Also man geht quasi am Kastenareal vorbei und betritt dann den Projektraum im Erdgeschoss. Ja, dann hat man ein weißes Areal, White Cube, und dann stehen da verschiedene Skulpturen, Objekte und alle grau. Es gibt einen kleinen Farbpunkt in der Ausstellung, da kommen wir später zu, und auch 2 Videoarbeiten, aber der erste Eindruck ist eigentlich sehr reduziert und die Objekte sind massiv, zum Teil sehr groß, und ja, der Werkstoff ist Beton, das ist das, womit du arbeitest. Wie bist du auf dieses ungewöhnliche Material gestoßen?
Tatsächlich, die Geschichte dazu, die ich immer erzählen kann, ist, dass ich während meines Kunststudiums gejobbt habe auf der Baustelle. Und dort habe ich das Material zum ersten Mal benutzt. So. Und ich war noch Maler und Zeichner. So hatte ich mich beworben an der Kunsthochschule. So habe ich gearbeitet das erste Jahr. Und irgendwann habe ich dieses Bild gemalt von einem Betonmischer, der sich selbst einbetoniert. Und dann hat mein Professor mir damals gesagt, warum machen Sie das nicht wirklich? Kaufen Sie sich einen Betonmischer, gehen Sie in den Projektraum, setzen Sie das um. Und das war schon wichtig, diesen Zündfunk nochmal von außen zu kriegen, der mir gesagt hat, ich muss keine Bilder malen. Ich kann auch im dreidimensionalen Raum Bilder machen, wenn ich Bildhauer bin. Und dann war es eigentlich klar, ich wechsle das Medium und werde Bildhauer und arbeite mit Beton, weil dieses Material von der Baustelle irgendwie das war, was mir dann so zu viel, was naheliegend war, was irgendwie auch zu mir passte von der Person her, mehr als andere Materialien. Und ich habe viele Materialien ausprobiert mittlerweile. Ich bin immer wieder zum Beton zurückgekehrt.
Bezogen auf die Ausstellung finde ich das sehr spannend, weil eine Art Hauptwerk der Ausstellung ist das Meer und führt ja an diese Anfänge eigentlich zurück. Magst du diese große Skulptur einmal beschreiben?
Ja, das ist ganz richtig. Das Meer zeigt eigentlich ein nicht fertiges Mauerstück, eine Ecke, aus Beton gegossen und man könnte sagen, es ist eine Wand, eine Ruine einer Wand, aber keine abgerissene Wand, sondern eine nicht fertiggestellte Wand, die sich dort so auftürmt und aufschäumt. Und es ist so, dass, ja, ich glaube, an der höchsten Stelle 2,50 Meter in der Höhe, 2,50 Meter auf den Längsseiten. Und durch die Arbeit, wie ich mit dem Beton umgehe, dass ich ihn nicht so verwende, wie es gedacht ist, indem ich mich an die korrekte Anweisung halte, sondern indem ich verschiedene Wassermengen einsetze oder die Oberfläche anders gestalte, mit denen ich die Schalung baue für die Wände, kann ich halt kontrollieren, wie es aussieht, wenn es rauskommt aus der Form. Und diese Sachen, die so funktionieren, sind immer ein Stück weit auch ein Experiment, weil ich es natürlich erst sehe, wenn ich es auspacke. Also habe ich auch immer einen Überraschungsmoment für mich selber.
Das war für mich sehr ungewöhnlich. Als Museumsmann ist es meistens so, dass ich, wenn ich in enger Zusammenarbeit mit Künstlerinnen etwas entwickle, Werke auswähle oder wir produzieren die dann und die kommen dann mit einem gewissen Vorlauf. Nun war es bei dem Werk so, das ist vor Ort entstanden und gegossen worden. Also wir haben über 2 Wochen eine Werkstatt gehabt. Es hat unglaublich gestaubt. Wir hatten Staubschutz eingerichtet. Alle haben Masken getragen. Und das war für mich ein spannender Prozess. Ja, und das, was bei rausgekommen ist, ist eigentlich ein ruinöses Eckstück, das man da sieht. Vielleicht, um es noch plastischer zu machen, aus dem Beton ragt so armierter Stahl heraus und die Oberfläche ist unglaublich spannend anzugucken. Was hat dich motiviert, dich mit Architektur in dieser besonderen Form nochmal zu befassen?
Ich glaube, dass die Arbeit ein Stück weit ein Experiment für mich selber war. Also die ganze Ausstellung ist eigentlich ein Experiment für mich gewesen, weil ich Unsicherheiten hatte, wie ich mit dem Ort umgehen soll. Ich finde, der Raum hat eine gewisse Ausstrahlung oder sagen wir mal einen gewissen Look, den er mit sich bringt. Und entweder geht man darauf irgendwie ein und man ignoriert es völlig oder man stemmt sich so ein bisschen dagegen. Und ich habe mich dann für Letzteres entschieden, mich so ein bisschen dagegen zu stemmen. Und dann dachte ich, ich brauche irgendein Element, das architektonisch ist. Ich brauche eine Arbeit, ein Werk, das irgendwie das Thema Architektur wieder aufgreift. Und das habe ich auch in der Vergangenheit in meinen Arbeiten öfter mal gemacht.
Also das sieht man an anderen Stellen auch, also dass du ganz häufig auch Zitate der Antike aufgreifst. Also wir haben eine Gruppe von Säulen in dem Raum und das sind gewissermaßen historische Verweise auf tragende Elemente. Und jetzt haben wir so eine modernistische Architektur, die dort steht. Wie siehst du das in so einem Verhältnis? Also es ist ja gewissermaßen Rückschau zum einen, indem du so historische antiken Säulen nachbildest und dann so ein Architekturmodell der Jetztzeit, was aber im Ruin begriffen ist.
Naja, die Gemeinsamkeiten sind ja klar, die zwischen den beiden Sachen bestehen oder sage ich mal die thematischen Bezüge. Aber du hast es eigentlich schon richtig zusammengefasst. Das eine verweist halt eher auf die jüngere Architekturgeschichte und auf das jetzige Bauen mit Beton, also das Meer. Und die Säulen sind eher Kommentar zu unserer kitschigen Vorstellung von der Antike oder wie die Antike heutzutage als Referenzpunkt benutzt oder ausgenutzt wird, um Bilder von vielleicht Macht oder Reinheit oder so zu zeigen und dann aber auch so ganz banal irgendwie so in Vorgärten auftaucht als Blumentopfform oder Ständer für ein Vogelbad, was man irgendwie so sich hinstellt. Und irgendwie ist das so eine Spießigkeit, die da angesprochen wird, die sowohl, könnte man sagen, in beiden Arbeiten auch angesprochen wird, weil auch, sage ich mal, in brutalistischer Bautechnik mit Beton, in diesen klaren Formen und Linien sehe ich mittlerweile irgendwie so eine Spießigkeit. Was mal ganz revolutionär war und total neu war und wir zeigen irgendwie, wie man baut und diese Nacktheit und jetzt ist das irgendwie schon wieder vorbei eigentlich, der Moment. Es ist schon wieder, also es wird immer noch auf Instagram ganz groß gefeiert, diese ganzen Brutalistenbauten, die dann da mit tollen Fotos inszeniert werden, aber es ist irgendwie schon wieder vorbei.
Ja, die haben eine unglaubliche Renaissance. Das geht ja vor allem so auf die 50er, 60er Jahre zurück. Also Architektur, die Beton roh eigentlich zeigt. Und für mich war das bis in die Nullerjahre eigentlich immer noch ein Verweis auf moderne Zukunft. Ich meine, wir haben ja in den letzten 150 Jahren die ganze Welt mit Stahlbeton zugebaut. Und das stand für Fortschritt, Zukunft. Man denkt an Hochhäuser und gerade diese brutalistischen Bauten der 50er, 60er Jahre haben ja auch, sag ich mal, so eine unglaubliche Aura, was fast irreal ist heutzutage. Und aber da ist gleich, indem du diesen Baustoff nutzt, so eine politische Dimension enthalten. Weil Beton, das wissen wir heutzutage, ist ja eigentlich gar kein zukunftsträchtiger Baustoff. Also wäre die Betonindustrie ein Staat, wäre sie der drittgrößte Emittent von CO2. Also es sind, glaube ich, fast 8% aller CO2-Emissionen gehen auf die Betonindustrie zurück. Und hier in Bremen müssen fast alle Brücken in den nächsten 10 Jahren erneuert werden, weil es kein langlebiges Material ist. Und eigentlich behauptet es, das zu sein, weil es so eine Präsenz hat. Was bedeuten diese Aspekte, also diese politische Thematik, diese ökologischen Aspekte, was spielt das für dich eine Rolle?
Ich finde das gut, dass du das sagst, weil ich glaube, ein Thema, das mich beschäftigt, ist Zerfall. Und Zerfall von Architektur ist für mich irgendwie gleichbedeutend mit Zerfall von Gesellschaft oder von unseren Ideen von Gesellschaft, wie die aussieht. Und immer wenn ich Ruinen sehe, egal ob es antike Ruinen sind oder Ruinen von Neubauten, muss ich zwangsläufig darüber nachdenken, wie wir irgendwie als Gesellschaft scheitern. Und diese Arbeiten, die ich mache, da ist sowohl in dem Material diese Idee von Zerfall schon impliziert, weil, wie du eben schon gesagt hast, irgendwie Stahlbeton ist nicht so langlebig, wie wir aussieht, wie wir denken. Und wenn wir Ruinen sehen, sage ich mal, in archäologischen Ausgrabungsstätten, sind die oft Tausende von Jahren alt und die sind zerfallen, aber es ist immer noch sehr viel davon da, was wir sehen können. Und vielleicht ist von den Dingen, die wir heute bauen, sehr viel weniger da in 1000 Jahren, was übrig bleibt. Und da entstehen für mich irgendwie so Wechselspiele und Fragen, was bleibt von uns dann? Von dem jetzigen uns sind wir die Antike der Zukunft.
Ja, und da passt für mich der Philosoph Anselm Jappe ganz wunderbar herein. Der hat ein Buch 2023 geschrieben, das nannte sich schlicht Beton. Und im Untertitel nennt er das Massenkonstruktionswaffe des Kapitalismus. Also da bekommt der Beton nochmal so eine ganz starke symbolische Kraft. Und ja, genau, was werden die Bauten in 100, 200 Jahren von dieser Gesellschaft erzählen? Das Verrückte ist ja, Beton oder Stahlbeton assoziieren wir mit Bauten, die um 1900 oder im späten 19. Jahrhundert immer mehr die Städte irgendwie einen neuen Anstrich gegeben haben. Aber Zement geht ja weit zurück in die Antike. Also der Pantheon in Rom zum Beispiel ist auch aus einer Vorform des Beton entstanden. Eine der größten Kuppelbauten für viele hunderte von Jahren und steht dort immer noch wunderbar. Das Hauptproblem ist ja der Stahl, weil der Stahl, der rostet, das korrodiert.
Der Stahl, der rostet.
Und dieser Aspekt, den du jetzt nochmal hervorgehoben hast, Zerfall, das geht ganz eigentümlich mit einer zweiten Ebene in deinem Werk zusammen, nämlich mit Musik. Also wenn man den Ausstellungsraum betritt, dann ist es ja nicht nur so, dass wir diese große, ruinöse Arbeit, das Meer sehen, sondern es hängt ein kleines iPhone früherer Generation an der Wand, Display kaputt und ja, man sieht laute Musik und schummrige Bilder und blitzende Lichter. Was sind das für Aufnahmen? Was passiert da?
Ja, also in dem iPhone-Video, da sehen wir eine Aufnahme aus dem Club. Bekannter deutscher Club aus Berlin. Und das Interessante an dem Video ist vielleicht, dass es noch in dieser Prä-TikTok-Ära entstanden ist. Bevor es normal war, dass die Leute sich jetzt wieder beim Feiern gehen, vorm Feiern gehen, millionenfach aufnehmen und ins Internet stellen. Sondern dort in dem Laden ist es ja tunlichst verboten, Aufnahmen zu machen.
So heißt die Arbeit auch. No
genau.
Pictures in Church.
No Pictures in Church, richtig.
Techno-Musik spielt für dich eine ganz große Rolle. Clubkultur, du bist gewissermaßen ein zu spät Geborener, weil du die Frühphase in den 90er Jahren nicht mitbekommen hast. Du hast dann in den Nullerjahren angefangen mitzufeiern. Und dieses monotone, ekstatische Wummern und Tanzen und Ausleben hat ja ganz viele Qualitäten. Und das fand ja in der Regel immer in Industriebauten statt. Vielleicht magst du davon noch mehr erzählen, weil das spielt auch eine Rolle innerhalb der Ausstellung.
Ja, ich finde das ganz interessant, dass diese Kultur, die damals auch so vorwärtsgewandt war, also diese Idee von, sage ich mal, Techno-Club-Kultur, es geht immer vorwärts, es gibt immer neue Musik und das ist die Zukunft, dass das dann in diesen schrottigen alten Orten stattfindet, die zum Teil auch aus Beton sind. Und das, es hat so eine Verbindung eingegangen über die Jahrzehnte, dass es heute so ist, dass ich finde, jetzt ist wieder der totale Ausverkauf dieser Kultur angesagt gerade. Und ich habe es vor kurzem gesehen, man kann jetzt ein Parfum kaufen, das Darkroom heißt.
Oh.
Und es wird in einem Beton...
Süßlicher Geruch.
Ja, genau, und es wird in einem Betonflakon verkauft.
Ja.
Das heißt, diese Ästhetik, Techno und Beton gehört zusammen, ist irgendwie schon so im Mindset der Leute auch verankert. Das ist nicht nur bei mir so, das ist einfach so. Und diese kalte Industrial-Look mit dieser Musik, die was Industrielles, Maschinelles hat, ist halt so ein Amalgam eingegangen.
Ja.
Und das, dafür sind wir hier in Deutschland ganz maßgeblich beteiligt gewesen. Also wir haben hier in Europa, aber auch weltweit in den letzten 20 Jahren ganz viel von dieser Club- und Technokultur geprägt und geformt und eigentlich irgendwie im Untergrund warm gehalten, bevor sie jetzt wieder in den letzten Jahren so nach Corona wieder aus dem Boden gekommen ist überall.
Und ich finde, das machst du in der Ausstellung auf eine besondere Art und Weise sichtbar. Also mit dieser Härte, Kühle, das Schroffe und Rohe des Betons, was ja sehr abweisend ist. Und dann über dieses Video und diese Musik, Leidenschaft, Körper, Ekstase, Sex, alle Komponenten, die eigentlich zu einer, ja, die sinnlich sind, die auch zu so einer Jugendkultur eigentlich gehören. Direkt neben diesem Video gibt es halt zwei weitere Skulpturen, massive Blöcke, die sind so nicht ganz hüfthoch, würde ich sagen. Und das sind auch Abgüsse, die speziell für die Ausstellung entstanden sind. Und die heißen Silberpfeil und Walküre. Und da hat es tatsächlich auch etwas mit, ich würde sagen, Jugendkultur zu tun, aber oft mit einer Jugendkultur, die abseits der Zentren eigentlich sich ereignet hat. Erzähl doch mal etwas dazu.
Ja, da geht es um eine Jugendkultur, die auf dem Land stattfindet, auf dem Dorf, die ich so erlebt habe noch oder die letzten Züge davon auch erlebt habe. Da geht es irgendwie um Autos, um Männlichkeit, um, heute würde man sagen, Petromaskulinität auch. Und auch um so eine ganz krude Form von rechten Gedankengut, das sich irgendwie da mal mehr, mal weniger in so Schützenvereinen und anderen Jugendgruppen irgendwie seine Wege bahnt, wo dann so mythologische Begriffe wie Walküre auf einmal eine Rolle spielen. Für mich ist es so, dass ich das alles eher abgelehnt habe damals. Und jetzt später, als ich älter wurde, dann über mein Auto, diesen Golf 4, das anders verstanden oder wahrgenommen habe, was die Reize davon sind, was das ausmacht.
Das muss man vielleicht noch mal erklären, weil der Golf 4 ist das Modell gewesen, das du abgegossen hast, und zwar in Teilen.
Ja, das ist mein Wagen. Und ich beschreibe erstmal, wie die Skulptur aussieht. Also es ist ein Teil des Kotflügels, des Hecks von meinem Golf 4 und ein Teil der Motorhaube des Frontlichts vorne, die sich quasi diagonal gegenüberstehen. Und gleichzeitig sind es so Ausschnitte. Im Grunde, als hätte man das Auto durch 6 Teile geteilt und 2 davon sind halt in dieser Ausstellung und stehen auf dem Fußboden. Und sie sind auch aus Beton und sind sehr rau von ihrer Oberflächenbeschaffenheit. Und was ich an denen ein bisschen witzig finde, ist, dass die rein von der Form, die sie haben, vielleicht so ein bisschen an so moderne Kunst aus den 60ern und 70ern erinnern können. Was ein kleines Augenzwinkern ist an das Museum für moderne Kunst im Hinblick daran, wo es jetzt steht. Und eigentlich ist es aber ganz banal mein Privatwagen, den ich da abgeformt habe mit Gips und ausstelle und dann nur noch zusätzlich überhöhe, indem ich die Teile Silberpfeil und Walküre nenne, was ja zum einen der Rennwagen von Mercedes-Benz ist, den wir kennen, die Silberpfeile aus der Formel 1. Und die Walküren sind die netten Damen, die die gefallenen Krieger oder Rennfahrer meinetwegen dann aus dem Straßengraben nach Valhalla führen. So.
Ja, und sag ich mal, dieses mal lakonische, mal ironische, mal überhöhende, was in deiner Arbeit ist, das deutet sich ja schon im Ausstellungstitel an. Hyperions, Epiphyses, wobei wir uns gar nicht beide so ganz sicher sind, ob man es nicht Hyperions, Epiphyse nennen könnte
beides,
auch, also auf Deutsch, ist beides
ja
gültig.
Ja.
Und ich dachte, als du mir das vorgeschlagen hast als Titel, ja, da muss ich jetzt erstmal noch mal mich richtig reinlesen, habe dann Hyperion noch mal nachgelesen in der griechischen Mythologie, also der Titan, Lichtgestalt, Sohn von Uranus und Gaia, also von Erde und Himmel, also so ein Zwischenwesen. Ja, und Epiphyse, das ist die Zwirbeldrüse im Kopf, die dafür verantwortlich ist, dass der Körper mit Melatonin versorgt wird, ein Hormon, das für dafür zuständig ist, dass wir einen guten Tag-Nacht-Rhythmus haben, dass wir gut schlafen können. Ja, und dann bin ich nochmal auf dich zugekommen, gefragt, warum jetzt eigentlich Hyperion genau und so. Ja, und deine Antwort war?
Da steckt Hyper drin.
Ja, Hyper. Das fand ich, ja. Und das fand ich sehr schön. Also diese lakonische Antwort letztendlich. Hyper ist wiederum Clubkultur, ist Scooter,
genau.
Ist 160 Beats pro Minute. Und das machst du häufig in deinen Arbeiten. Also spielst auf Antike an, die aber sehr schnell als Kitsch erkannt wird. Überhöhst die Werke durch Titel und holst sie gewissermaßen in so eine Popkultur rein. Und das ist das, was in dem Werk eigentlich bei dir ganz häufig passiert. Trash und Hochkultur, Pop und Erinnerungskultur, das geht so zusammen, bildet gewissermaßen so ein Amalgam. Und das ist das, was ich eigentlich spannend finde. Du zitierst ganz viel, spielst ganz viel an und die Sachen werden aber nicht hohl, sondern gerade in diesen vielen anspielungsreichen Momenten entsteht eigentlich das, was ich so spannend finde. Also so eine Art von Haltung der Gegenwart gegenüber, die gewissermaßen Gegenwart und Zukunft verhandelt in so einer Rückschau. Also wo kommt unsere Gesellschaft eigentlich her und wo geht sie hin? Ist das auch so ein Gefühl, wo du sagst, da kannst du mitgehen?
Ja, total. Also was du gerade beschrieben hast, irgendwie trifft, glaube ich, vieles, was mich reizt an dem, was ich mache oder was ich irgendwie da tue. Und das war in der Arbeit vor dieser Ausstellung so, und es war in der Diplomarbeit so, dass es diese Vermischung gab aus einer Ernsthaftigkeit und einer popkulturellen Assoziation. Und witzigerweise war sie bei der Diplomausstellung umgekehrt. Hier sind es eher die Titel, die das reinbringen, habe ich das Gefühl. Dort war es die Skulptur selber, dieses Soundsystem, was dort steht.
Ja, aber da müssen wir, glaube ich, darauf zurückkommen. Die Diplomarbeit spielt gewissermaßen auch eine Rolle. Sie ist nicht physisch in der Weserburg. Das wird gar nicht gehen. Die ist viel zu groß, viel zu schwer. Da würde unser Boden einbrechen. Sie taucht aber in einem Video auf, das du neu produziert hast. Das ist eine große Projektionsfläche, die mitten im Raum steht, so schräg an die Wand gelehnt, auch so ein bisschen rough, nicht so clean im Raum. Und da sieht man eine junge Frau tanzen in einem Waldstück. Da vermischen sich verschiedene Tanzstile irgendwie. Aber vielleicht magst du das Video kurz beschreiben.
Ja, also wir sehen ein Nutzwald, ein Nadelwald, wo halt so säulenartige Bäume stehen. Und dazwischen steht halt die Arbeit von mir, ein Nachbau einer Function One Dance Decks, eigentlich von zwei. aus Beton.
Und das sind so große Boxentürme.
Das sind große Boxentürme, die sind über 3 Meter hoch, die haben eine gewisse Tiefe. Das größte Stück ist auch irgendwie 1,20 Meter tief oder so daran. Und die wirken erstmal sehr martialisch, wie sie da so stehen in diesem Wald. Heben sich schön ab von der Umgebung, weil sie eine andere Form aufweisen, haben da ihre Bühne. Und diese Situation, die dort ist, diese Arbeit, die bildet wiederum die Bühne für die Tänzerin, die dort auftritt. Es geht um Tanz in der Arbeit, es geht auch um Musik in der Arbeit und es geht auch um einen Gegenentwurf zu dem, was gerade in diesen sozialen Medien passiert mit Tanz und Musikkultur. Nämlich, ich komme nochmal eben auf TikTok zurück. Ja, es gibt dieses Phänomen in der heutigen, sage ich mal, Club- oder Techno-Szene, dass es diesen TikTok-Techno gibt. 15 Sekunden lang, jeder kriegt seinen Fame, es wird kurz irgendwie mit den Schultern ins Video getanzt, in einem Outfit und so weiter. Und es sind bestimmte Tänze, die tanzen, die millionenfach kopiert werden. Die Kids sehen das, ahmen das nach, das ist immer das Gleiche. Als wir da im Wald waren und den Tanz aufgenommen haben, habe ich gesagt, bitte tanz nicht so wie auf einem TikTok-Video. So. Sondern tanz nicht so, wie du zu Techno tanzen würdest. Wie kriegen wir das hin? Und dann war die Überlegung, wir machen ganz andere Musik an. Wir hören Musik, die man hören würde, wenn man Ballett tanzt oder andere Dinge. Und dann haben wir das aufgenommen. In vielen, vielen Takes, bis wir dann am Ende dieses relativ lange, ich glaube 14 Minuten lange Musikvideo daraus geschnitten haben. Was ich an dem Video am Ende gut finde, ist, dass da dann Techno und Breakbeats laufen, die relativ laut sich durch die ganze Ausstellung ausbreiten vom Sound her. Und dass der Tanz, der in dem Video zu sehen ist, sich aber auf eine vielleicht angenehm komische Weise nicht genau auf den Beat immer trifft. Manchmal schon ganz genau, dann ist es auch so geschnitten und oft aber gar nicht. Und die Bewegungen sind vielleicht auch viel zu ekstatisch und überspitzt, um die in einem Nachtclub auszuführen.
Mhm. Was ich da vielleicht noch ergänzend zu sagen kann, bei der Eröffnung hatten wir ja DJ-Sets
in
der Ausstellung. Das haben wir in der Form noch nie gemacht. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist haben sie sich eine interessante Strategie überlegt, damit junges Volk ins Haus kommt. Ich meine, es hat funktioniert, es hat uns sehr gefreut, aber in dem Sinne war es ja gar nicht angedacht hauptsächlich, sondern es ging ganz stark darum, dass die Musik ja eine ganz essentielle Rolle für die Ausstellung spielt.
Das zum einen und dass auch der Ausstellungsort mal kurz in einen Club verwandelt werden kann für eine Stunde oder so, wenn man die Leute, die Menschen und die Musik und die DJs dorthin bringt.
Das ist aber nicht nur das Video, sondern es ist eine weitere Arbeit entstanden, gewissermaßen, die aus dem Video hinausweist. Und das ist eine Palette mit Zementsäcken. Eigentlich genau das Material, das
ist mein bevorzugtes Material.
Mit dem die gesamte Ausstellung weitgehend entstanden ist. Das nutzen wir als Art Sockel und darauf liegt dann eine Frauengestalt, die aber auch ein Abguss ist, sehr naturalistisch wirkt. Vielleicht magst du die noch mal genau beschreiben?
Ja, die Figur kauert eigentlich, man könnte vielleicht sagen, in so einer Schutzhaltung oder Embryonalhaltung mit angezogenen Knien und verschränkten Armen auf diesen Betonzementsäcken, auf dieser Palette. Sie ist auch aus Beton, auch aus Stahlbeton gegossen. Es fehlt ein Teil der Füße, es fehlt ein Teil des Kopfes. Eigentlich ist der Kopf ab dem Kinn nicht da. Stattdessen guckt da der Stahl raus. Und die Oberflächenbeschaffenheit der Figur ist sehr unterschiedlich. Genau, es gibt halt Momente, wo du die Gänsehaut sehen kannst, wo du jede Pore sehen kannst. Und dann kippt es recht schnell in die Momente, wo es sehr bröckelig, bröselig ist, wo es schon wieder eine Ruine ist.
Das fand ich wirklich sehr interessant, weil man beim ersten Blick, man schaut sich das vom Weiten an und man hat das Gefühl, man hat das sehr schnell erfasst, weil es auch so grob und rau ist. Und dann geht man näher ran und dann sieht man all diese feinen Nuancen und Details. Und die ist ganz faszinierend, die Skulptur, weil es gibt so Momente, die finde ich fast auch sehr kitschig sind. Das
Unbedingt,
sieht das fast aus wie so eine Schaufensterpuppe.
Wie Plastik, ja.
Und man denkt so, oh Gott, was habe ich hier in mein Museum reingeholt? Also nicht mein Museum, aber in die Weserburg.
Es tut mir leid.
Und dann gibt es aber wieder Momente, wo es so einen faszinierenden Naturalismus hat und dann so eine Härte und gleichermaßen auch so eine Emotionalität. Also mich hat das ganz stark erinnert an die Ausgüsse von Opfern, die wir in Pompeji sehen können. Mhm. Also als der Vesuv ausgebrochen ist, sind ja...
Diese Haltung und Form.
Ja, die Menschen sind während der Flucht...
Ist ja, ergreifend, das...
Ja, gestorben, und man hat dann diese Hohlräume später gefunden, weil die menschlichen Körper sind verwest, aber es gab noch diese Hohlräume, die hat man ausgegossen, und das kann man jetzt sehen, und das ist schockierend, weil man mit hunderten von Jahren Abstand so einen Moment unmittelbar erlebt. Das ist auch in dieser Skulptur enthalten. Also man hat so einen antiken Verweis, man hat so, ja, Massen- und Warenkultur und Fetisch, da sieht das aus wie so eine Puppe. Man könnte das, wenn man wollte, auch erotisch betrachten, weil das ist eine Frauengestalt, die da zusammengekoppelt, auch nackt das Lied, also sehr widersprüchlich. Man weiß nicht, wie man sich dazu verhalten soll. Das ist so etwas, wo ich sagen würde, das ist so eine Betrachtungshaltung, die ich bei deinen Werken sehr schätze. Wie soll ich mich dazu überhaupt verhalten? Ist das ernst gemeint? Ist das ein Gag? Ist das hat das Substanz? Spielt das, worauf es verweist, eine große Rolle? Hat das was mit meinem eigenen Vorwissen zu tun? Und dann macht man ganz viele Bezüge auch zu anderen KünstlerInnen und so. Und dann bekommt das eine immer größere Wucht, zumindest in meiner Art und Weise, wie ich das betrachte, gerade weil man das nicht so schnell einordnen kann. Und da, finde ich, wird Kunst oder kann Kunst ein gutes Erlebnis werden. So, was macht das mit mir eigentlich? So, ich kann sagen, mit mir macht das relativ viel. Und was für mich ein Höhepunkt der Ausstellung ist, ist eigentlich die kleinste Arbeit. Du hast nämlich noch eine Künstlerpublikation produziert und ausgestellt, die man mitnehmen kann. 300er Auflage, die ist so unterteilt, so ein ganz kleines Format, ich weiß gar nicht, ungefähr A5 ist das, Zeitungsdruck. Es sind Collagen von Fotos, einzelne Zeichnungen und Texte, die sind alle nicht von dir, sondern von Philosophen, von AutorInnen, aber es gibt auch Zitate aus der Popkultur und so. Und was ist das für ein Heft? Also ist das ein Beiheft? Ist das ein eigenes Kunstwerk? Ich kann nur sagen, dass es mir unglaublich gut gefällt. Ich kann auch gleich nochmal sagen, warum. Aber was ist das für ein Heft?
Also für mich ist das Heft schon ein eigenständiges Werk irgendwo ein Stück weit. Es ist halt eine Collage aus Text und Bildmaterial. Und es ist gleichzeitig eine Zusammenfassung von Dingen, die ich in meiner Studienzeit gelernt habe. Deswegen sind diese Texte da drin. Es sind alles Texte, die wir gelesen haben oder die mir im Laufe meines Studiums vor die Füße gefallen sind. Mal mit Ausnahme von den Liedtexten oder diesem Text zu dem Golf, der da beschrieben wird.
Ja, da ist so eine technische Beschreibung.
Was auch wieder dieser Kippmoment ist, ja, den du eben beschrieben hast, der hier auch stattfindet. Ja, wir haben hier diese Philosophie und dann haben wir auf einmal den Moment, wo so was Sachliches oder was Albernes reinkommt.
Und ja, aber es, und das ist die Fährten, die du legst. Also da wird dann halt der Golf. Ja, die
zeigen.
Bilder kann man leider nicht sehen, aber ja, auf der Seite, ich kann es beschreiben, man sieht also ein Foto von deinem Auto.
Genau.
Es ist ein grauer Golf. Und dann ist da die Beschreibung, ja, Golf 4 Pacific Edition. Dann steht da Beifahrersitz höhenverstellbar, Teilleder, drei Speichen, Leder, Sportlenkrad und ja, alles, was den Wagen so ausmacht. Und dann kombinierst du das aber mit einem Text von Hannah Arendt zum Thema Macht und Gewalt. Das ist ein Text von 1970 und wo dieses Auto eigentlich als eine Verlängerung des menschlichen Körpers beschrieben wird, als ein Instrument der Stärke, was aber auch für eine Waffe und Gewalt, heutzutage würde man auch sagen, für eine toxische Form von Männlichkeit stehen könnte und so. Und da wird das Heft richtig spannend und dann guckt man in der Ausstellung, dann sieht man die Autoteile, die da liegen, dann sieht man dieses Brachiale in den Werken und dann ist es eigenständig für sich als Heft, aber man kann es auch als Kommentar
zur Ausstellung
lesen. Ja, und für dich ist es das erste Mal, dass du so eine Künstlerpublikation machst. Wie bist du da rangegangen?
Ja, ich habe tatsächlich zuerst die Bilder gesammelt und die Themen. Mir war es wichtig, dass es nichts kostet, dass es kein Katalog ist, der die Ausstellung zeigt, den man für 15 Euro kauft, sondern es ist halt wirklich einfach was ist, was niedrigschwellig ist, was jeder sich einstecken kann.
Ja, man sieht kein einziges Werk abgebildet.
Man sieht keine Werke, man sind ein paar Zeichnungen drin von mir. So, ja.
Wenn man jetzt all das, was wir jetzt so angerissen haben, also man geht in diese Ausstellung, es wummert, man hört Techno-Musik, dann ist dieses zerstörte Display an der Wand, da steht ein ruinöses Stück Architektur, wie man das vielleicht im Mittelmeerraum auch häufiger sieht, antike Säulen und man hat dann dieses Heft in der Hand. Man hält sich da vielleicht, weiß ich nicht, manche vielleicht streifen da 5 Minuten lang durch, andere halten sich da eine halbe, dreiviertel Stunde auf. Was würdest du dir wünschen, mit was für Ideen und Impulsen Menschen, die es alles gesehen haben, aus dieser Ausstellung rausgehen?
Ich hatte da neulich ein tolles Gespräch, als ich in einer anderen Ausstellung war, wo jemand zu mir kam, der es gesehen hat und meinte, ich war alleine da, ich war 20 Minuten oder länger da drin und dann hat es irgendwie Klick gemacht. Und das wäre ein sehr schöner Moment gewesen, als es dann irgendwie auch so sinnlich angekommen wäre. Und das war ein Mensch, der nicht unbedingt der typische Partygänger wäre aus unserer Generation, etwas älter als wir. Und meinte so, dass dieses wahrscheinlich, was wir vorhin beschrieben haben, diese Kombination auch aus Techno-Musik und Beton, dieses Raue und das Sinnliche, dass sie war der Meinung, sie hätte das erfahren durchs Dasein. Nicht dadurch, dass sie aktiv drüber nachdenken muss, sondern einfach durchs Erleben. Durchs Vorortsein, durch das Sehen des Materials und durch das Hören der Musik. Und dann kam das eine zum anderen eigentlich. Das finde ich toll, wenn mir jemand so eine Rückmeldung gibt, weil dann denke ich, dann hat irgendwas funktioniert, was ich gehofft habe, was vielleicht funktioniert, wenn das zusammenkommt. Und ansonsten fände ich es gut, wenn die Leute vielleicht auch was mitnehmen von wegen so, man muss hinter die Dinge erst schauen. Wenn es auf den ersten Blick irgendwie sehr banal und stumpf daherkommt, dann gibt es vielleicht doch mehr zu entdecken. Also, und dass man sich vielleicht auch fragt, wo wir irgendwie hinwollen mit uns und ja, mit unseren Bauten und unserem Tanzen und unserem Exzess, ob es nicht vielleicht auch schon das Ende schon wieder ist oder ist es der Anfang oder sind wir genau in der Mitte, sind wir die Antike oder nicht? So.
Ja, ich wünsche mir sehr, dass es bei vielen Leuten Klick macht auf unterschiedlichste Art und Weise. Was ich vielleicht zum Abschluss noch erwähnen würde, wir haben das so mehrmals gesagt, dass es sehr anspielungsreich ist und das Haus, die Weserburg hat ja nahezu 5000 Quadratmeter Ausstellungsfläche und es gibt eine Werkgruppe von Isa Genzken, die Weltempfänger, das ist wahrscheinlich mit einer der berühmtesten Gruppen, die aus Beton entstanden sind, ist und das sind ja Objekte, die so groß sind wie Radios und da stecken dann tatsächlich Antennen drin, haben unterschiedliche Formen und sehr bekannte Gruppe reicht in die 80er Jahre zurück. Würdest du sagen, dass die Auseinandersetzung auch mit Vorgängern in der Kunst, so wie mit Isa Genzken oder anderen Künstlern für dich wichtig ist? Und könntest du da vielleicht ein, zwei Positionen benennen?
Ich kann auf jeden Fall sofort dazu sagen, dass es mich bestärkt hat, da drin dieses Material auch zu benutzen. Mhm. Und dass ich es immer wieder spannend finde, auch jetzt in der Contemporary Art, wenn ich sehe, dass andere das Material benutzen, wie unterschiedlich die Ideen und Entwürfe sind, die dabei zustande kommen. Und wie weit weg die auch von meiner eigenen Vorstellung davon sind, was dieses Material ist oder bedeutet. Weil ich glaube, was wir aber alle gemeinsam haben müssen, die damit arbeiten, alle Künstlerinnen und auch ich, ist halt die Erfahrung, wie dieses Material sich verhält und was es macht. Und wie es aussieht, wenn es rauskommt aus ihrer Form.
Jetzt sind wir gewissermaßen zum Abschluss gekommen und wir haben eigentlich gar nicht so richtig, glaube ich, darüber gesprochen, was so die besonderen Eigenschaften von Beton eigentlich sind. Also der ist sehr formbar, flexibel. Was würdest du nochmal sagen, was für Haupteigenschaften dich an Beton eigentlich reizen?
Ich glaube, dass es mich reizt, ist ja irgendwie etwas, was so was Düsternis ist oder was Einschüchterndes, was Beton haben kann oder was irgendwie Hartes und Kaltes, was das Material hat, obwohl es total warm wird in der Sonne und so. Mhm. Und was mich als Werkstoff daran fasziniert, ist halt, wie vielseitig ich den manipulieren kann. Ich kann ihn ja total zäh machen, dass ich ihn fast wie Ton irgendwie formen kann. Ich kann ihn auch total flüssig machen und ich kann ihn über die Materialien, mit denen ich die Formgebungen mache, in denen ich ihn reinfließen lasse, das ist ja alles Gussverfahren, was ich da tue, kann ich steuern, ob die Oberfläche spiegelglatt wird, dass ich mein eigenes Gesicht drin sehen kann, oder ob sie halt total rau und fast erdig ist, wie sie aussieht. Und das kann ich in einem Werkstück machen. Ich kann das Zentimeter für Zentimeter eigentlich genau steuern, wenn ich will. Und ich weiß nicht, ob mir da die Erfahrung fehlt, ob das mit Gips auch geht oder so. Aber Gips ist meistens irgendwie weiß oder wird halt eingefärbt und hat niemals diese Massivität und Ruppigkeit, die so ein Stahlbeton hat, wo dann noch Kieselsteine und Eisen drin ist, was einfach, du siehst es dem Material einfach an, dass es schwer und massiv ist. Und dass es nicht einfach zu zerbrechen ist, mal eben so.
Also in mir hast du große Widersprüche aufgelöst, weil je länger wir gearbeitet hatten, desto miteinander, desto faszinierter war ich von den Materialien. Nun haben wir vor einem Jahr eine Klima-AG hier im Hause gegründet und dann haben wir eine Ausstellung mit einem im Prinzip ja recht schädlichen Material gemacht. Die meisten Werke bleiben erhalten und so, aber das ist vielleicht auch etwas, was eine Qualität am Ende ist, dass diese Arbeiten nicht so leicht zu gutieren sind, so, ne, dass sie stehen so ein bisschen quer zu einer gefälligen Wahrnehmung.
Genau.
Martin, ganz herzlichen Dank. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir könnten auch ganz lange weiter plaudern. Ich lade alle ein, sich die Ausstellung noch anzuschauen. Die läuft bis zum 22. September hier in der Weserburg, Hyperion Epiphysis. Wie immer geht der Dank ganz besonders natürlich auch an die Sponsorin der Ausstellung, insbesondere die Karin-Hollweg-Stiftung, die den Preis ins Leben gerufen hat. Ohne diesen Preis gäbe es diese Ausstellung in der Form gar nicht. Die Sparkasse Bremen, der Freundeskreis der Hochschule für Künste. Damit das hier gut auf Platte gebracht wird, danke ich ganz herzlich Tom Flori und ganz neu an unserer Seite Vanessa Wohlfing von der Presse, die aufpasst, dass wir hier keinen Unfug erzählen. Nochmal ganz herzlichen Dank, Martin, und ich hoffe, wir hören uns dann bald bei der nächsten Folge. Ciao, ciao.
Ja, ich danke dir.